Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Matze und das hier ist Im Traumgarten von, der Podcast von Gardena. Und in diesem Podcast spreche ich mit Hobbygärtnerinnen und Gärtnern und GartenexpertInnen über verschiedenste Gartenthemen, quasi alles, was das Gartenherz begehrt. Wir sprechen darüber, wie ihr Garten aktuell aussieht. Und natürlich versuche ich auch, ihnen handfeste Gartentipps für euch zu entlocken. Und heute sind bei mir Nils und Franz von Keep It Grün. So, jetzt ist es so. Ich kann natürlich sehr viel über die beiden erzählen, aber erfahrungsgemäß wisst ihr immer viel mehr über euch selber als ich. Deswegen stellt euch doch am besten selber vor.
Ja, sehr gerne. Genau. Unser Name hast du ja schon gesagt. Wir sind Nils und Franz. Zusammen haben wir ein Projekt gestartet, das nennt sich Keep It Grün. Und Franz und ich, wir kennen uns ja seit der Grundschule schon und sind auf dem Dorf groß geworden. Und das ist auch so der erste Bezug, den wir zu unserem Garten hatten. Und ja, mit der Zeit haben wir dann uns dazu entschlossen, auch uns beruflich dem zu widmen und versuchen praktisch unsere Gärten auf die Folgen der Klimakrise vorzubereiten. Und das machen wir mit unserem Startup, das heißt auch Keep It Grün. Und da ja informieren wir und bereiten kleine Anleitungen und dergleichen vor, wie man zum Beispiel naturnah gärtnert und auch in seinem Garten Biodiversität steigern kann. Genau, als Hintergrund vielleicht noch kurz. Ich bin eigentlich Psychologe. Da denkt man sich jetzt, hey, was hat ein Psychologe im Garten zu tun? Das hat trotzdem einige Überschneidungspunkte. Genau, beim Franz ist es etwas offensichtlicher, ist direkter zum Garten verbunden. Der ist nämlich Agrarwissenschaftler.
Okay, das ist eine spannende Kombination. Bevor wir genau darauf eingehen, möchte ich aber gerne noch ein bisschen genauer wissen, wie es wirklich ganz chronologisch passiert ist. Weil den Gartenklimawandel festzumachen klingt ja schon sehr dramatisch und irgendwie muss man darauf ja gekommen sein. Das heißt, irgendwann wart ihr mal Kinder, wahrscheinlich noch gar nicht so lange her und mochtet Blumen gerne. Oder wie ist es gelaufen?
Ein bisschen ist es schon her, aber wir kennen uns schon sehr lange. Wir sind zusammen zur Grundschule gegangen. Wir kommen beide aus der Eifel, also vom Dorf. Da wohnt man, lebt man quasi in der Natur. Und so sind wir damals dazu gekommen, irgendwie viel im Garten zu machen. Und der Nils hat es schon erzählt. Ich habe dann später Agrarwissenschaften studiert. Da wurde es dann noch ein bisschen professioneller als damals in der Grundschule.
Cool, okay. Und dann habt ihr gemeinsam Fußball gespielt und habt dann gedacht, oh nein, die Gänseblümchen, das ist jetzt doof gelaufen, die müssen wir irgendwie retten.
Ja, unter anderem. Also ich bin nach dem Abi auch nach Neuseeland oder Australien gereist und habe da wie ganz viele Abiturientinnen auf verschiedenen Farmen und Gartenprojekten gearbeitet. Und in Australien gibt es einen Begriff, der ist da sehr groß, der nennt sich Permakultur. Also eine Art Philosophie, wo man versucht, natürliche Kreisläufe im Garten oder eben in der Landwirtschaft auszunutzen, damit man eben nicht so viele oder im Idealfall gar keine Pestizide und dergleichen ausbringen muss. Und da haben wir natürlich viel größere Probleme mit zum Beispiel Trockenheit. Mhm. In Neuseeland ist es ganz üblich, dass man im Sommer Dürren hat. Da werden dann die ganzen Weiden, die ganzen Wiesen sind alle braun. Genau, da bin ich auch zum ersten Mal neben der Permakultur auf das Konzept von Pflanzenkohle gestoßen, sagen wir gleich bestimmt auch noch ein bisschen was zu. Mhm. Und als ich dann zurückkam nach Deutschland, dachte ich mir, ja, das muss es hier eigentlich auch geben, aber hier ist die Welt noch etwas heiler. Aber durch die Klimakrise merkt man jetzt auch, ne, wie in den letzten Jahren hatten wir viele Dürreereignisse, Trockenheiten, die lange Wochen angedauert haben und eben auch Flutereignisse, was genauso schlecht für Pflanzen ist, weil dann der Boden weggewaschen wird. Ja, so kam das dann, dass wir dann beide mit unserem Studium während des Studiums gedacht haben, ja, irgendwas damit kann man doch bestimmt machen. Und das hat uns dazu sehr begeistert, dass wir gesagt haben, ja komm, wir wollen uns mal beruflich dem Ganzen widmen.
Mhm. Und jetzt hast du quasi aus Down Under die Dürre-Tipps mitgebracht, die uns hier helfen können. Welche sind das denn?
Zuallererst natürlich, dass wir den Boden in Ruhe lassen. Ne? Also was zum Beispiel ganz oft gemacht wird, gerade in Landwirtschaft, dass viel umgegraben wird, ne? Viel gepflügt wird, im Garten wird dann gegraben und dass man viel offene Fläche hat. Das sorgt natürlich dafür, gerade wenn es zu einer Dürre kommt, dann trocknet der Boden ganz schnell aus. Das heißt, wenn wir den Boden zum Beispiel bedeckt halten, ne? Wenn da was wächst die ganze Zeit, dann ist der Boden viel besser geschützt. Aber wir können aber auch den Boden selbst darauf vorbereiten. Und ich hatte es ja schon mal angesprochen, Pflanzenkohle, das ist im Grunde sowas Ähnliches wie Holzkohle. Also Holzkohle ist gleichzeitig Pflanzenkohle, aber nicht jede Pflanzenkohle ist gleich Holzkohle. Die kann praktisch aus allem hergestellt werden, was mal pflanzlich war. Ne? Also auch Blätter, Sträucher und dergleichen. Und wenn wir die in den Boden einbringen, dann speichert sie da Nährstoffe und Wasser ein. Mhm. Und das sorgt eben dafür, dass die Pflanzen dann dürreresistenter sind und eben Nährstoffe und auch Wasser zur Verfügung haben, wenn es eben mal mehrere Wochen nicht regnet. Oder aber wenn durch Starkregen ja ganz viel Wasser durch den Boden geht, wo normalerweise viele Nährstoffe mit weggeschwemmt werden würden.
Okay, das sind jetzt schon ganz schön viele kleine Hinweise auf das, was wir gleich noch hoffentlich tiefer kennenlernen. Und auch auf die Gefahr hin, dass wir uns dann jetzt wiederholen, stelle ich die Frage nochmal so ein bisschen mehr ins Detail. Was sind denn ganz konkret eure Tipps, um vielleicht als erstes mal möglichst naturnah Pflanzenwachstum zu verbessern?
Also ich finde es da besonders wichtig, dass man sich so ein bisschen anguckt, wie sieht es denn in der Natur aus, weil die Natur ist eigentlich das beste Vorbild, wenn wir unseren Garten irgendwie erfolgreich gestalten möchten. Und da wird schnell klar, okay, sowas wie freien Boden gibt's da eigentlich gar nicht so. Also da liegt immer irgendwas drauf, irgendwelche Pflanzenreste zum Beispiel. Und deshalb ist für mich besonders wichtig, dass man mulcht im Garten, also irgendeine organische Substanz am besten, Pflanzenreste wie Stroh zum Beispiel, auf den Boden ausbringt. Das verhindert zum einen, dass er austrocknet und zum anderen liefert das nach und nach Nährstoffe für den Boden, noch viel mehr Vorteile. Und was wir auch noch haben, wenn wir uns die Natur angucken, ist, dass wir selten Reinkulturen haben. Also was man ja oft als Monokulturen bezeichnet, das gibt es in der Natur eigentlich auch nicht so. Das ist was sehr menschengemacht ist. Und wenn wir sagen, okay, wir wollen die Vorteile der Natur nutzen, dann müssen wir auch in unserem Garten davon Abstand nehmen, vielleicht sehr viele rein angebaute Beete zu haben, sondern eher mit Mischkulturen zu arbeiten. Das heißt, ich habe Pflanzen, die sich gegenseitig unterstützen, die sich gegenseitig Vorteile bieten. Und so fördere ich auch den Ertrag auf meiner Fläche.
Und hast du oder habt ihr Mischkulturen, von denen ihr schon festgestellt habt, boah, das passt alles super zusammen, oder macht ihr komplett alles durcheinander?
Wir sind da sehr, sehr wissenschaftsbasiert. Das heißt, wir gucken uns gerne an, okay, wozu wurden schon Studien durchgeführt und nicht, was hat mein Opa vielleicht mir mal erzählt, was ungefähr funktionieren könnte. Und da ist es so, dass wir natürlich Pflanzen haben, die Stickstoff im Boden binden. Also Stickstoff ein sehr wichtiger Nährstoff für die Pflanzen. Und dann gibt es Pflanzen wie Erbsen, Linsen oder Bohnen zum Beispiel, die den Stickstoff aus der Luft binden können mit Hilfe von Bakterien und dadurch dafür sorgen, dass unser Boden damit angereichert wird. So gibt es eine sehr berühmte Mischkultur, die drei Schwestern nennt sie sich, aus Mais, aus Bohnen und aus Kürbissen. Die sind eigentlich sehr bekannt, weil sie schon sehr lange existieren, kommen aus Mittel-Südamerika. Die haben wir auch schon öfter ausprobiert, hat immer sehr gut funktioniert und einfach auch, weil die Systeme dahinter funktionieren.
Okay. Und wenn ich jetzt aber auch Lust auf zum Beispiel Obst habe oder sowas?
Ja, also da gibt es auch ein ganz interessantes Konzept. Ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von dem typischen Apfelbaum ausgehen oder einem anderen Obstbaum, den ich im Garten stehen habe, dann kann ich da ganz genauso auch eine Mischkultur rausbauen. Da nennt sich das eine sogenannte Obstbaumgilde. Das heißt, ich setze mir verschiedene Pflanzen zueinander und der Obstbaum ist in der Mitte. Das ist so das Kernelement. Hatten Franz und ich auch mal eine, zum Beispiel die Apfelbaumgilde, ausgearbeitet, wo man sich dann anschaut, weil unter dem Apfelbaum sollte es im Idealfall nicht kahl sein, ne, weil der Boden muss ja geschützt sein. Und Wiese sollte da auch nicht wachsen, weil Wiese dem Baum einfach nur Wasser und Stickstoff zieht und das auch nicht gut ist für den Baum. Stattdessen können wir zum Beispiel ein paar Kräuter da anpflanzen. Man kann verschiedenes Wurzelgemüse mit dazu, vielleicht eine Kletterranke mit dazu, die den Baum nicht erdrückt, aber die ungenutzte Flächen nutzbar macht. Also das ist gerade bei so Mischkulturen oder Mischkulturen und dergleichen werden oft häufig in der Permakultur benutzt. Da ist es ganz wichtig, immer zu gucken, wo haben wir noch Bereiche, Nischen frei, wo wir andere Pflanzen dazu packen könnten. Und es gibt zum Beispiel einige Pflanzen, die Nützlinge anlocken, ne? Also Insekten, die zum Beispiel bestäuben, oder aber Insekten, die andere Insekten wieder fressen. Also zum Beispiel irgendwelche Käfer, die beispielsweise Schnecken oder Läuse unter dergleichen fressen, oder irgendwelche parasitären Wespen, die dann wiederum sich in Raupen reinlegen und dann dadurch verhindern, dass wir eine Raupenplage bekommen. Und wenn wir die anlocken wollen, die mögen es ganz gerne, wenn wir ganz viele verschiedene Pflanzen vor Ort haben. Also verschiedene Pflanzen, die unterschiedliche Arten von Blüten haben, ne, und die zu unterschiedlichen Zeiten auch blühen, damit sie eben dann auch unterschiedliche Nahrung und Potenzial haben, um sich ja zu vermehren und Unterschlupf irgendwo zu finden.
Und so wird euer Garten nicht nur nahrungsmittelreich, sondern auch bunt.
Ganz genau. Im Idealfall schon. Also im Idealfall sollte unser Garten immer irgendwie so ein bisschen brummen. Da sollte immer irgendetwas wachsen, immer irgendetwas blühen. Und auch nicht immer nur das, was wir beabsichtigt haben, ist gewollt. Also wenn durch Zufall mal etwas wächst, ne, also das, was wir allgemein als Unkraut bezeichnen, das wird in der naturnahen Gartenbranche auch als Beikraut bezeichnet, weil es nichts ist, was man nicht haben will, sondern etwas, was dabei wächst. Und das kann ja auch ganz wertvoll sein zum Beispiel, ne? Weil das wächst anscheinend sehr gut genau in der Nische, wo es da wächst. Es kann einem auch Informationen darüber geben, über den eigenen Standort. Potenziell kann man das sogar auch selber nutzen. Also wir hatten zum Beispiel ein Beikraut bei uns im Garten gehabt. Das war eine Minze, aus dem wir dann Tee machen konnten.
Und das hattet ihr gar nicht erwartet und dann mehr oder weniger zufällig festgestellt?
Ganz genau.
Also das bedeutet, eigentlich denkt ihr Gärtnern und Garten ein bisschen neu, weil man ist ja schon so wie man es gelernt hat, in Anführungsstrichen, ein bisschen erpicht darauf, dass an der Stelle, an der man es geplant hat, auch das wächst, was man sich vorgestellt hat. Und ihr sagt, na, schauen wir mal, was da wächst und dann machen wir das draus, was uns gefällt, so ungefähr. Also ihr leitet das schon so ein bisschen ein, aber wenn dann was anderes wächst, ist auch nicht schlimm. Ist das so? Ist euer Grundsatz, locker machen und lass mal die Natur helfen?
Ja, schon, nur das ist natürlich was ist, was man immer wieder hört. Ja, okay, man lässt dann einfach wachen, okay, ich kann mir, und am Ende nehme ich mir so ein bisschen raus, was mir vielleicht passt. Das ist vielleicht nicht so, sondern man zieht da am Ende schon seine Ernte raus und guckt sich nur die Natur an und lernt von ihr und bedient sich vielleicht auch so ein bisschen bei ihren Tricks, die in den Jahrmillionen durch die Evolution entstanden sind. Und es ist ja auch nichts Neues, also das ist ja sowas wie zum Beispiel Mulchen oder Mischkultur, gibt es ja schon viele tausend Jahre. Vielleicht ist es eher so eine Renaissance wieder, es wieder zu entdecken, weil man merkt, okay, das ist einfach zukunftsfähiger, das ist nachhaltiger, nur so können wir wirklich nachhaltig gärtnern.
Was sind denn die Tricks der Natur? Du hast gerade so gesagt, es gibt welche.
Ja, das ist genau zum Beispiel das, was ich eben schon angesprochen habe, ne? Dass wir den Boden bedeckt haben, zum Beispiel mit Mulch, dass wir Mischkulturen anbauen, aber auch, dass wir Nützlinge unterstützen. Wir haben das ja in der Natur auch nicht, dass irgendwie auf einmal der ganze Wald von irgendwelchen Schädlingen gefressen wird, jetzt im Moment mit dem Borkenkäfer natürlich, aber auch, weil der Mensch Bäume hingebracht hat, die eigentlich nicht hierhin gehören oder hier nicht so gut wachsen, vielleicht besser ausgedrückt so. Genauso ist das natürlich auch, kann ich das auch in meinem Garten machen, dass wenn ich sehe, okay, ich habe irgendeinen Schädling oder so, dann sorge ich eher dafür, dass ich Nützlinge unterstütze, die diesen Schädling fressen, sodass ich, wenn ich jetzt auf die Zukunft gucke, immer wieder von ihm profitieren kann und nicht jedes Jahr aufs Neue anfangen muss, irgendwie mit Druck gegen die Natur in Anführungszeichen zu arbeiten, sondern eher mit ihr und dann am Ende auch die Vorteile daraus ziehe.
Mhm. Gehört das auch schon zu den Gartenirrtümern, die ihr vielleicht aufzählen würdet, wenn ich euch danach fragen würde, was ich hiermit tue?
Ja, unter anderem. Da gibt es ja einiges, was man, sag ich mal, in dem konventionellen Garten einfach tut, ne? Wo man sich aber dann später rausstellt, ja, vielleicht war das gar nicht so gut, ne? Franz hatte eins schon angesprochen gehabt, zum Beispiel eine Monokultur. Dass man sagt, so, ich möchte jetzt Tomaten haben, also pflanze ich einfach, das ist das ganze Feld kahl und da wachsen dann nur Tomaten. Dass das zum Beispiel nicht unbedingt das Ideal ist, um eine ausgeglichene oder auch eine erfolgreiche Ernte daraus zu ziehen, weil das natürlich auch unglaublich anfällig ist. Also wenn ich eine Pflanze habe, und wenn dann irgendwas kommt, zum Beispiel, wenn dann doch ein Schädling kommt oder das Wetter dementsprechend ist, dass die Pflanze nicht so gut wachsen kann, dann habe ich am Ende keine Tomaten, dann ziehe ich keine Ernte aus der Fläche. Wenn ich jetzt aber eine Mischkultur zum Beispiel habe oder verschiedene Pflanzen zumindest auf der Fläche habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass vielleicht, selbst wenn die Tomaten nicht so gut werden, andere Pflanzen das ausgleichen und ich dann vielleicht eine höhere Ernte an ganz vielen anderen Gemüsesorten habe. Und natürlich auch potenziell, dass die Tomaten eben auch besser wachsen können, ne? Weil eben nicht Nährstoffe ausgewaschen werden. Ne? Wenn es zum Beispiel stark regnet und dann sieht man das, im Wald sieht man das zum Beispiel häufiger auf den Wegen, wenn es stark regnet, dann sieht man wieder, dass Wasser hergelaufen ist und Sand und Erde und sowas mitnimmt. Und das ist ganz schrecklich, das ist Erosion, das heißt, wir verlieren wertvollen Mutterboden. Und wenn das passiert, das ist eigentlich so ein Worst-Case-Szenario. Und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Noch ein anderes, sag ich mal, Gartenirrtum. Naja, dass man eben versucht, zum Beispiel, wenn wir einen Ausfall haben aufgrund von irgendeinem Insekt, von irgendeinem Schädling, dass dann geguckt wird, okay, wie kann ich diesen Schädling jetzt direkt bekämpfen? Wird zum Beispiel ein Insektizid ausgebracht und dann ist dieser Schädling erstmal weg. Dann denkt man sich, ja super. Das Problem ist nur, dass häufig auch ganz viele andere Insekten weg sind. Die sind dann auch alle tot. Und naja, wenn dann nochmal im nächsten Jahr vielleicht ein anderer Schädling kommt oder sogar derselbe, dann hat der freies Feld, weil seine natürlichen Feinde sind gar nicht mehr da. Genau, dann hat man praktisch dieselbe Situation nochmal viel schlimmer. Und viel besser ist es, beziehungsweise klüger ist es, gar nicht den Schädling komplett loszuwerden, sondern immer ein paar von den Schädlingen auch im Garten zu behalten. Und das ist ganz wichtig, denn wenn wir natürlich die natürlichen Feinde der Schädlinge haben wollen, die verhindern, dass es zum Beispiel zu einer Plage kommt, die kommen ja nur in meinen Garten, wenn die auch was zu fressen haben. Und wenn ich sein ganzes Futter schon vorher ausradiert habe, dann verschwinden die und dann wird mein Garten eben anfällig für zum Beispiel genau diesen Schädling.
Wie halte ich das denn jetzt unter Kontrolle, dass der Schädling zwar da ist, aber nicht zu viel?
Ja, so der Allgemeinsatz ist von allem ein bisschen. Also sobald ich irgendwie von allem ein bisschen habe, dann habe ich zumindest, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass dann auch zumindest der Feind von den Schädlingen eben auch vor Ort ist. Und das kann man zum Beispiel schaffen, indem ich verschiedene Pflanzen und ja auch Blühsträucher und dergleichen pflanze.
Ja, genau, eben, dass man die Biodiversität hochhält, sodass ich sage, okay, immer wenn ich irgendeinen Schädling habe, ist eigentlich der Antagonist schon da, weil ich eben so viele verschiedene Pflanzen und Tiere auf meiner Fläche habe, dass ich da gar nicht extra noch arbeiten muss, sondern dass eigentlich das ganze Bett schon gemacht ist und das von alleine passiert.
Und wenn ich jetzt feststelle, ich habe einen Schädling und der schädigt auch schon massiv, wie reagiere ich denn dann? Also ihr sagt ja, nicht hart mit irgendwelchen chemischen Keulen dagegen vorgehen, sondern erstmal machen lassen oder versuchen, die Gegner der Schädlinge irgendwie einzuladen.
Genau, also meistens ist es ja nicht so, dass irgendwie es ein Mittel gibt, was dann zum Erfolg führt, sondern dass man einfach sich möglichst breit aufstellen muss. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Schnecken haben, dann kann ich zum einen die Feinde der Schnecke fördern, zum Beispiel Igel, Kröten oder auch verschiedene Laufkäfer, indem ich denen ein Habitat baue, in dem sie leben können. Andererseits kann ich aber natürlich auch selber aktiv werden, indem ich zum Beispiel die Schnecken absammle, indem ich Schneckenzäune aufbaue. Das heißt, gerade am Anfang ist es natürlich, muss man einmal in diesen Flow reinkommen. Das kann natürlich auch ein bisschen dauern, bis das Ganze so aufgebaut ist, dass es eben nicht mehr zu diesen auf einmal großen Auftreten von Schädlingen kommt. Das kann auch mal ein paar Jahre dauern. Aber deshalb muss man eben wissen, was so die Sachen sind, die man machen kann. Und meistens kennt man ja auch so die Klassiker an Schädlingen. Und da gibt es natürlich auch schon viele, viele Möglichkeiten, wie man ohne die chemische Keule dagegen vorgehen kann.
Genau, und dazu vielleicht noch als Ergänzung, was man auch machen kann, ein ganz guter Trick, ist zum Beispiel eine Opferpflanze oder Opferpflanzen mit im Garten zu haben. Das sind Pflanzen, die zum Beispiel von dem Schädling sehr gerne gemocht werden. Zum Beispiel auf die Schnecken bezogen, die Tagetes, die Studentenblume, die wird von den Schnecken sehr, sehr gerne gefressen. Das heißt, wenn ich an meinem Gemüsebeet ab und zu so eine Tagetes stehen habe, dann werden die Schnecken zu einem sehr großen Teil zu dieser Tagetes gehen. Und wenn ich dann die Schnecken absammeln muss, dann weiß ich ganz genau, wo ich hingehen muss, um sie eben abzusammeln. Und so kann man dafür sorgen, dass dann andere Pflanzen, die den Schnecken vielleicht nicht ganz so gut schmecken, stehen bleiben. Bei ganz drastischem Befall, also wenn wir jetzt einen Läusebefall haben, ist natürlich auch schwierig zu sagen, ja, jetzt musst du gucken, dass du da deine Biodiversität förderst. Das ist natürlich ein längerfristiger Prozess. Da gibt es zum Beispiel sowas wie eine Brennnesseljauche, die man sich ansetzen kann, die auch für sowas mit benutzt werden kann. Und sowas dann auch immer nur ganz punktuell einsetzen. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig, dass man eben ähnlich wie bei Antibiotikern und allen anderen Dingen, die man gegen Krankheiten oder dergleichen nimmt, sowas muss immer ganz punktuell eingesetzt werden, sonst verliert es auch schnell die Wirkung.
Okay, also nicht großflächig die Keule schwingen, sondern dann ganz punktuell sein, habe ich mir notiert. Jetzt lass uns mal zur Pflanzenkohle kommen. Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel abgedeckt im Grunde genommen, aber die wiederum kann ja auf vielen verschiedenen Ebenen helfen. Erzählt mir, warum ihr solche Verfechter von Pflanzenkohle seid, was steckt überhaupt dahinter, was ist das eigentlich? Für viele ist es wahrscheinlich noch ein komplettes Fremdwort.
Genau, vielleicht fangen wir mal damit an, dass wir erklären, wie die überhaupt funktioniert und was es ist. Also Pflanzenkohle, der Nils hat es ganz am Anfang schon gesagt, Holzkohle, man kann es sich wie Holzkohle vorstellen, nur sehr klein zerstückelt und eben aus vielen verschiedenen organischen Materialien, also Pflanzenresten zum Beispiel, kann es hergestellt werden. Zum Beispiel aus Kräutern oder Kakaoschalen zum Beispiel, die irgendwo als Reststoff anfallen. So, die werden verkohlt, dann haben wir unsere Pflanzenkohle und wenn wir die in den Boden einbringen, dann kann man sich das wie einen Schwamm vorstellen. Das heißt, sie speichert Wasser und Nährstoffe im Boden und das sind eben gerade die zwei großen Faktoren, die Pflanze braucht, um gut zu wachsen, neben dem Licht, wovon sie ja hoffentlich genug hat. Und deshalb finden wir die Pflanzenkohle so spannend, gerade im Hinblick auf die Zukunft, wenn wir sehen, okay, Wasser könnte knapp werden im Sommer, ist es jetzt schon oft. Und wenn wir dann eine Möglichkeit haben, wie mehr Wasser im Boden gespeichert wird und das einfach, indem wir diese Pflanzenkohle einbringen, dann ist das für uns eine super Möglichkeit. Und zudem, netter Nebeneffekt, ist Pflanzenkohle eine CO2-Senke. Denn das CO2, was die Pflanze, aus dem die Kohle einmal dann hergestellt wird, einmal aufgenommen hat, das speichern wir im Boden und das für viele 100 bis 1000 Jahre.
Okay, das klingt alles nach einem super tollen Wundermittel. Jetzt lasst es uns mal ganz von Anfang an durchgehen. Wenn ich Pflanzenkohle in meine Erde einbringen möchte, dann muss ich sie ja erstmal herstellen. Du hast eben so salopp gesagt, ja, dann verkohlt man die. Wie verkohlt man denn zum Beispiel sowas?
Genau, also das wird durch sehr hohe Temperaturen zum Beispiel erreicht. Also da muss man die Reste auf ungefähr 400, 500 Grad erhitzen und das Ganze unter Sauerstoffausschluss. Das heißt, wenn Sauerstoff dazu käme, würde das Ganze ja dann verbrennen zu Asche. Das kennt man ja, das ist im Grunde das, was man im Grill, in seinem Kohlegrill macht. Und wenn wir keinen Sauerstoff dabei haben, dann verbrennt alles andere bis auf die Kohle. Der Kohlenstoff bleibt dann zurück. Wenn man sich das selber herstellt, ist das gar nicht so einfach. Das war auch ursprünglich einer der Gründe, warum Franz und ich mit dem ganzen Projekt gestartet haben. Weil wir nämlich gesagt haben, ja, Pflanzenkohle ist so toll, sind wir so überzeugt von, dass wir dann gesagt haben, ja, es gibt noch keine gute Möglichkeit, das sich selber herzustellen. Und da arbeiten wir auch an einer Lösung dran, womit man das im Garten zum Beispiel einfach herstellen kann.
Okay, das heißt, da freuen wir uns schon mal drauf. Aber was machen wir bis dahin? Kann man Pflanzenkohle irgendwo kaufen?
Genau, also es gibt natürlich auch viele Menschen, für die ist das selber herstellen irgendwie keine Option. Da gibt es natürlich auch jetzt schon Möglichkeiten, Pflanzenkohle zu kaufen. Vielleicht einmal ganz kurz, weil wir das sehr oft gefragt werden. Grillkohle kann man nicht dafür benutzen. Also die ist qualitativ nicht dafür geeignet. Man sollte schon spezielle Pflanzenkohle für den Boden benutzen und die kann man einfach kaufen. Ab und zu findet man so Pflanzenkohlepräparate, glaube ich, auch schon im Baumarkt. Also es kommt langsam. Ansonsten online findet man alles und auch Pflanzenkohle. Und wenn man jetzt damit starten möchte, ist es wichtig, dass wir sie erst mit Nährstoffen mischen, denn sonst würde die Pflanzenkohle Nährstoffe aus dem Boden erstmal binden und dann würden wir diesen Mehrertrag nicht haben. Das heißt, ich mische sie zum Beispiel mit Kompost, mit Pflanzenjauche oder irgendeinem Dünger, den ich benutze. Und dann kann ich sie mit in mein Beet ausbringen, also entweder oberflächlich verteilen oder mit untergraben, wenn ich meinen Boden umgrabe. Und wenn man jetzt auch noch eine ungefähre Daumenregel haben möchte, wie viel Pflanzenkohle denn ungefähr, dann kann man sagen, so 5% ungefähr des Bodens kann Pflanzenkohle sein, 5 bis 10%, dann funktioniert es sehr gut.
Okay, damit haben wir auch schon den ersten möglichen kleinen Nachteil rausgehört, nämlich man sollte sie vorher anreichern mit Nährstoffen, sonst bringt es erstmal im ersten Moment eher einen negativen Effekt, richtig?
Genau, deshalb ist es wichtig, dass man sie vorher einmal, man sagt, auflädt mit Nährstoffen. Es kann natürlich auch gewollt sein, dass man wenig Nährstoffe im Boden hat. Wenn man zum Beispiel eine Wildblumenwiese anlegt, dann möchte man eigentlich so wenig Nährstoffe wie möglich im Boden haben. Aber meistens im Garten hat man Starkzehrer, die viele Nährstoffe brauchen, dann sollte man sie erst aufladen.
Okay, gibt's noch einen anderen Nachteil von Pflanzenkohle oder ist der Rest super?
Ja, also es ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, ne? Also wenn man keine Pflanzenkohle einbringen würde, dann hätte man die Arbeit nicht. Aber ich glaube, das macht der Benefit, also die Vorteile am Ende machen das bei weitem wieder wett, dass man da ein bisschen mehr Arbeit hat.
Ich finde das ja unfassbar schön und spannend, dass wir jetzt so einen kleinen, wirklich, sagen wir mal, relativ neuen Ansatz hier erfahren. Viele, sagen wir mal, Gartenexperten beziehungsweise Menschen, die sich sehr viel damit beschäftigen, wissen das natürlich schon, aber viele, so, ich sage mal, auf meinem Gartenlevel sagen jetzt, okay, das ist was komplett Neues, das ist ja völlig verrückt. Ist es echt so ein Gamechanger, würdet ihr sagen, da kann man sich die Gartenarbeit viel einfacher machen oder den Pflanzen das Leben viel leichter machen?
Ja, also man sieht schon Unterschiede. Also das sagen nicht nur wir, das wurde ja auch schon vor vielen Jahren ausprobiert. Da gibt es auch Studien zu, da gibt es Versuchsgüter, die das vor 10, 20 und noch mehr Jahren gemacht haben. Und da sieht man, dass auch nach Jahren die Pflanzen dort einfach besser wachsen. Also die sind größer, die fangen früher im Jahr an zu wachsen. Und als Grund wurde da zum Beispiel gesagt, dass im Winter, wenn es viel regnet, ne, dann werden immer viele Nährstoffe ausgewaschen. Und durch die Pflanzenkohle haben die Pflanzen, wo die Pflanzenkohle eben im Boden ist, einen kleinen Vorsprung, weil da noch Nährstoffe vom letzten Jahr mehr dort gehalten werden. Genau, also das kann man schon als Gamechanger bezeichnen. Ich meine, wir haben jetzt auch unser berufliches Leben darauf ausgerichtet. Das hat ja einen Grund, weil wir eindeutig sehen, was für ein unglaubliches Potenzial das hat. Und man merkt auch, das kommt langsam in Fahrt. Also wir machen ja viel zu dem Thema Pflanzenkohle. Kurzer Shoutout auch da. Also wenn ihr mal anfangen wollt mit Pflanzenkohle, haben wir da auch ein paar Videos und sowas zu und auch einen Podcast. Und da merkt man, gerade auch durch die steigenden Probleme, Trockenheit. Und ich habe es eben gesagt, ne, in Neuseeland zum Beispiel, da gibt es jedes Jahr im Sommer Dürren. Und was passiert unter einer Dürre? Ja, ich kann doch meinen Garten wässern, ne, ich kann doch einfach den Hahn aufmachen. Nee, das geht in einigen Städten dann nicht mehr, weil die Stadt dann sagt, nee, es ist verboten, seinen Garten zu wässern, es ist verboten, das Auto zu waschen und so weiter und so weiter. Und dann ist man auf einmal darauf angewiesen, ja gut, wie schaffe ich es denn mit dem wenigen Wasser, vielleicht Regenwasser, was ich mir angespart habe über den Winter oder über das Frühjahr, wie schaffe ich es damit, meinen Garten grün zu halten? Und wenn wir dann eine Möglichkeit haben zu sagen, damit, durch die Pflanzenkohle zum Beispiel, ne, das ist ja eins von vielen Dingen, also Franz hat es gesagt, mit Mulch kombiniert, ne, und noch ein paar anderen Dinge, die man machen kann. Wenn wir es damit schaffen, die Wasser- und Nährstoffeffizienz unseres Gartens zu erhöhen, dann haben wir noch einen grünen Garten mit guten Erträgen, während unser Nachbar, der das vielleicht gar nicht macht, eben schon lange auf dem Trockenen liegt.
Top. Habe ich mir notiert. So lassen wir es erstmal stehen. Pass auf, kleiner Themenwechsel. Und zwar, das klingt ja alles schon super, aber nichts ist von Anfang an immer super. Das bedeutet, ich möchte gerne von euch wissen, was war bisher vielleicht euer größter Garten-Fail?
Ja, da fällt mir eine Sache ein, die habe ich in meiner Jugend gemacht. Ich war wahrscheinlich so um die 10 Jahre alt. Auf dem Dorf hat man ja einen großen Garten und ich habe dann von meiner Mutter so ein kleines Stück Garten erbeten und auch bekommen, wo dann so ein paar Erdbeeren wuchsen und daneben hatte ich noch so ein paar Quadratmeter frei, wo ich praktisch pflanzen konnte, was ich wollte. Und ich habe gesehen, dass in anderen Gärten die Leute immer da sitzen mit so großen Sieben und die großen Steine und sowas da raussieben, weil die wohl gestört haben. Und ich wusste auch gar nicht, warum man die Steine da raus holt, aber ich dachte, ja, die Steine dürfen halt nicht im Beet sein. Dann habe ich gedacht, ja gut, wenn ich jetzt neu anfange hier, dann kann ich mir auch richtig viel Mühe geben. Habe mir ein ganz feines Sieb genommen und habe alles, diese 2 Quadratmeter, habe ich komplett fein gesiebt, so richtig pulverig fein. Und dachte, das ist doch richtig schöne, lockere, feine Erde, wo dann auch die Pflanzen sehr gut drin wachsen können. Habe da ein bisschen was eingesät, schön bewässert. Ja, und als ich dann eine Woche später nochmal nachgeschaut hatte, dann musste ich erkennen, dass die ganze Fläche, die ich so fein gesiebt hatte, hart wurde wie Beton. Das Ganze hat sich dann mit Wasser aufgeweicht, ist angetrocknet und da wuchs so gut wie gar nichts mehr. Da musste ich das wieder aufbrechen und dergleichen. Also mein erster größter Gartenfail ist einfach viel zu viel aus der Erde rauszusieben.
Das ist ja auch im Grunde genommen das, was du relativ am Anfang schon gesagt hast. Lass die Natur mal machen oder greif nicht zu viel ein. Das heißt, es sieht dann schön aus, aber ist hinterher Quatsch.
Ja, ganz genau. Und so ein paar kleine Steine mit in der Erde sind auch nicht verkehrt.
Und gab's bei dir auch was, Franz?
Mir fällt gerade gar nichts Spezielles ein. Aber ich muss sagen, dass es normal ist, dass viele Sachen nicht funktionieren. Wir führen gerade eine Studie mit der Uni Düsseldorf durch. Da geht es auch um das Thema Pflanzenkohle. Und da haben wir drei verschiedene Pflanzen, die wir testen. Das sind Zucchinis, Kohlrabis und noch eine Salatpflanze. Und die Kohlrabis sind alle kaputt gegangen, nachdem wir sie rausgesetzt haben aufs Feld. Also selbst bei so Studien mit wirklich eigentlich Top-Bedingungen kann es vorkommen, dass so Dinge nicht funktionieren. Und deshalb muss man sagen, eigentlich ist es normal, dass manche Sachen einfach nicht funktionieren.
Selbst wenn Akademiker am Start sind sozusagen.
Vielleicht auch deshalb.
Das könnte, ich habe gerade auch ganz kurz gedacht, dass wir vielleicht ein, zwei Gärtnerinnen und Gärtner dabei haben, die jetzt gedacht haben, ja, die mit ihren Büchern, das ist auch Quatsch.
Manchmal ist es so, aber nicht immer.
Okay, kommen wir weg von den Büchern, kommen wir direkt zu euch. Welche drei konkreten Tipps zum Thema naturnah Gärtnern habt ihr denn für Einsteigerinnen, beziehungsweise was hättet ihr gerne vorher gewusst?
Ja, also ich fange mal an. Das, was ich mit am wichtigsten finde, ist es, Habitate für Nützlinge anzulegen. Das heißt, dass ich Insekten zum Beispiel in meinem Garten habe, die mir dabei helfen, Schädlinge zu bekämpfen. Und auch, weil es für mich einfach schön ist, sich das anzugucken. Also es kann eine Wasserstelle sein oder ein Hügel aus Steinen zum Beispiel. Mhm. Dann Totholzhecke, da gibt's ganz verschiedene Möglichkeiten.
Genau, kurz einhaken dabei, also Totholz bin ich großer Fan von. Gibt's auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das schön gestalten kann. Und hat man für viele Jahre was, wo dann eben zum Beispiel Käfer und andere Tiere sich reinbohren können, überwintern können, sich verpuppen können, vermehren können und dergleichen. Und dann hat man ein paar Nützlinge mit dabei. Nächster Tipp ist natürlich zu wissen, im Garten kommt es vor allem drauf an, was für einen Boden ich habe. Also ohne zu wissen, was ist eigentlich in meiner Erde, dann weiß ich auch gar nicht, was muss ich jetzt eigentlich da machen, was kann ich da eigentlich machen. Also ein guter Tipp ist, man kann natürlich Bodenproben nehmen und die auch in einem Labor analysieren lassen. Es kostet so um die 70 Euro. Wenn man das Ganze nicht machen möchte oder schon mal vorher so ein bisschen Ahnung haben möchte, kann man auch gucken, wenn man zum Beispiel eine verwilderte Fläche hat oder da ein paar, ich sag's nochmal, Beikräuter, ne, also diese Unkräuter wachsen, dann kann man sich die ganz genau anschauen, mal online recherchieren. Diese Beikräuter, die da natürlich wachsen, das sind sogenannte Zeigerpflanzen ganz oft. Das heißt, die zeigen an, wenn zum Beispiel ein Standort sehr viel Stickstoff hat, ne, oder wenn er sehr arm ist oder ob er sehr kalkhaltig ist und dergleichen. Das heißt, man kann an den Pflanzen, die schon vor Ort wachsen, erkennen, was für eine Bodenbedingung ich habe. Und da, wenn man das weiß, dann weiß man auch ganz genau, ach gut, was kann ich denn hier eigentlich anpflanzen, zum Beispiel als Gemüse oder an anderen Pflanzen, die hier gut wachsen würden. Und auch, was muss ich nachdüngen, wenn ich denn mal düngen möchte?
Okay, hast du eine Pflanze für uns oder zwei, wo du sagst, alles klar, wenn zum Beispiel sehr viele Disteln da sind oder Löwenzahn etc. Löwenzahn wächst überall, wissen wir, aber nichtsdestotrotz. Hast du was?
Brennnessel zum Beispiel. Brennnessel ist eins meiner liebsten Beikräuter. Das ist ein Indikator dafür, dass es zum Beispiel sehr stickstoffhaltig ist. Also wir hatten auf unserem Garten, gab es zum Beispiel eine Fläche, wo mal Schweine gelebt haben. Und Schweine produzieren sehr viel Stickstoff. Und da in dem ehemaligen Gehege von denen, gab es einen Brennnesselwald, weil die da wunderbare Bedingungen hatten, wo sie eben wachsen konnten. Brennnessel kann man auch stundenlang zu reden, kann man auch ganz viel mit machen. Ne? Kann man Dünger rausmachen, kann man Tee rausmachen und so weiter. Genau, das vielleicht so als eine Pflanze, wenn Brennnessel im Garten wachsen, dann weiß man schon mal, aha, okay, also Stickstoff muss ich da wahrscheinlich nicht düngen.
Okay, alles klar. Dritter Tipp, habt ihr noch einen?
Ja, auf jeden Fall Mulchen, würde ich sagen. Also wenn wir uns jetzt hier auch noch auf einen beschränken wollen, würde ich Mulchen sagen, weil das einfach dafür sorgt, dass mein Boden feuchter ist, dass ich mehr Biodiversität da habe. Das verrottet langsam, ich habe mehr Nährstoffe im Boden. Es hat eigentlich, außer dass vielleicht ein paar mehr Schnecken da sein können, hat es eigentlich nur Vorteile zu Mulchen. Das ist was ich auf keinen Fall mehr missen würde und was ich auch immer von Anfang an probieren würde.
Habitate bauen, Bodenanalyse und Mulchen nehme ich mal erstmal so mit als Tipps. Was sind denn eure liebsten Pflanzen? Welche Pflanze darf auf gar keinen Fall in eurem Garten fehlen?
Ich würde mal anfangen. Bei mir sind es auf jeden Fall Erbsen, so Zuckererbsen. Zum einen, ich habe es ganz am Anfang gesagt, Stickstoffbinder, die bringen Stickstoff in unseren Boden, anstatt ihm welchen wieder zu nehmen. Und für mich ist das die perfekte Pflanze, weil immer, wenn ich im Garten bin, kann ich zwischendurch was snacken, so ein paar Erbsen nebenbei futtern. Und sie wachsen einfach super schnell, sie blühen sehr schön. Also für mich ist das, kann mich daran erinnern, als Kind habe ich die immer gesucht, weil die so gut versteckt sind. Super Pflanze.
Ja, ich kann mich dem anschließen mit einem Starkzehrer. Franz hat ja mit den Erbsen einen Schwachzehrer, einen Stickstofffixer genommen. Für mich ist es der Kürbis. Ich mag die Kürbispflanze einfach sehr gerne. Ich mag das, wie die Setzlinge aussehen, dass die mit so großen Keimlingsblättern wachsen und dann aus so einem ganz kleinen Setzling so schnell eine so große Pflanze wird, die dann so riesige Fruchtkörper bildet. Und man kann da ja auch neben den Kürbissen selbst auch noch die Blüten kann man essen. Kann man ein bisschen darauf achten, dass man am besten die männlichen Blüten isst, weil aus den weiblichen werden ja tolle Kürbisse. Und das dann in Windeseile, also eine große Pflanze wird, die über viele, viele Quadratmeter reicht. Großer Kürbisfan hier.
Großer Fan von großem Kürbis auch dann in dem Fall. Schön. Und was gibt's für Geräte? Gibt's Garten-Gadgets, wo ihr sagt, boah, die helfen mir total? Ich habe schon gehört, ein Sieb eher nicht für den Boden.
Vielleicht für den Kompost. Also Kompost sieht man ja dann schon. Ich würde die Sense nehmen. Früher auch irgendwie immer mit dem Rasenmäher gemäht. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das war immer meine Aufgabe, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Aber inzwischen merkt man doch, okay, wenn ich mit dem Rasenmäher da drüber gehe, ich zerhäcksel ja doch schon alles, was irgendwie da ist. Deshalb würde ich die Sense nehmen als Gartengadget. Zum einen macht super viel Spaß, finde ich, wenn die Fläche nicht zu groß ist. Und zum anderen ist es sehr schonend für alles, was da lebt und wächst. Deshalb würde ich die Sense anbringen.
Genau. Was ist bei dir, Nils?
Bei mir ist es die Schubkarre. Denn im Garten müssen ganz oft größere Dinge und Mengen von irgendetwas bewegt werden. Und eine Schubkarre hilft gut. Und eine gute Schubkarre, eine Schubkarre, die nicht platt ist, die gut geölt ist, das hat mir schon an so manchen Tagen doch den Rücken gerettet.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Schön, also wirklich zwei sehr handwerkliche Geräte, zeigt auch irgendwie so eure Naturverbundenheit im Garten, dass ihr da einfach wirklich, naja, sagen wir mal, mit den Händen dabei seid. Ist das auch so? Habt ihr das Gefühl, dass ihr den Garten auch fühlen wollt oder sowas und nicht zu viel Abstand zu den Pflanzen haben wollt?
Ja, also ich glaube, es ist schon ein wichtiger Punkt. Das klingt jetzt natürlich so ein bisschen mystisch oder so, aber ich glaube einfach, ist es wichtig zu wissen, okay, was passiert auf meiner Fläche, dass man auch ein bisschen beobachtet, vielleicht ein bisschen von der Natur lernen kann, was macht die besser, was ich hier noch abgucken kann. Ist ja auch ein Grundsatz der Permakultur, die wir am Anfang angesprochen haben, da lässt man extra wilde Zonen, um sich da so ein bisschen abzugucken, was funktioniert da gut. Deshalb würde ich schon sagen, dass es auf jeden Fall in die Richtung geht.
Jetzt haben wir eure Gartengeräte und eure Lieblingspflanzen gehört. Wie wäre es denn, wenn, Nils, du zum Beispiel, wenn du ein Gartengerät wärst, welches wärste?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich eine Gießkanne.
Aha.
Mit der Gießkanne kann man andere Pflanzen zum Blühen und Wachsen bringen.
Also du bist also sehr supportive vom Typus her. Wir werden immer esoterischer. Und Franz, wenn du eine Pflanze wärst, was wärst du?
Natürlich auch schwer. Im ersten Moment hätte ich jetzt irgendwas gesagt, was ich gerne esse, aber wenn ich die Pflanze selber wäre, natürlich irgendwas, was an einem schönen Standort steht, was immer in der Sonne ist, was vielleicht auch mehrjährig ist, vielleicht sowas wie eine Weinrebe. Ich trinke jetzt keinen Alkohol, aber Weintrauben essen tue ich schon gerne, deshalb sowas in die Richtung.
Ich finde es schön, wie du es herleitest. An einem schönen Standort steht, vielleicht eine gute Aussicht hat, die Sonne genießt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sehr sympathisch. Okay, wir kommen langsam aber sicher in Richtung Ende. Ich möchte aber noch ein Stichwort gerne von euch erklärt wissen, beziehungsweise mal hören, was ihr davon haltet, und zwar Humusaufbau. Was könntet ihr oder würdet ihr unseren ZuhörerInnen mitgeben, wenn es um Humusaufbau im eigenen Garten geht?
Genau, also wichtiges Thema, ähnliche Vorteile wie die Pflanzenkohle, die ich in den Boden bringe. Ein wichtiger Vorteil, da haben wir jetzt, glaube ich, genug drüber gesprochen, eine Möglichkeit ist das Mulchen, was einfach durch die organische Masse den Humusaufbau fördert. Zweiter Punkt ist die sogenannte Gründüngung. Das heißt, dass ich, nachdem ich meine Pflanzen geerntet habe, das nicht brach liegen lasse, sondern irgendeine Pflanze anbaue, die sehr große Wurzeln hat. Luzerne zum Beispiel nimmt man in der Landwirtschaft und die sorgt dann dafür, dass, wenn ich sie nachher abernte, dass die Wurzeln verrotten und der Humusaufbau gefördert wird. Ein dritter Punkt ist eigentlich sehr einfach, was ich nicht machen sollte, nämlich umgraben, weil das sorgt dafür, dass mein Humus schneller abgebaut wird. Manche können es vielleicht nicht vermeiden, aber wenn ich es vermeiden kann, dann nicht umgraben. Das fördert auch den Humusaufbau.
Aber ist nicht umgraben auch ein großer Faktor für Sauerstoff im Boden?
Ja, das ist natürlich so, dass wenn ich einen sehr schlechten Boden habe, dass ich natürlich umgraben muss, aber das ist ja weniger nachhaltig. Hier würde ich eher dafür sorgen, dass mein Humus aufgebaut wird, weil der eben auch diese Bodenstruktur verbessert. Das dauert natürlich ein bisschen, aber wenn ich von Anfang an drauf setze, okay, das soll in Zukunft auch so sein, dass ich nicht jedes Jahr umgraben muss, dann würde ich vielleicht eher auf den Humusaufbau setzen.
Genau, und um den Boden zu belüften, da gibt es auch noch so ein paar Tricks, die man machen kann. Und da kommen wir wieder zurück auf Biodiversität. Wenn wir zum Beispiel es schaffen, viele Würmer in unserem Boden anzusiedeln, die graben ja Gänge dadurch. Und durch diese Gänge, gut, wenn es regnet, fließt da Wasser. Wenn es nicht regnet, ist da Luft drin. Das sind einmal Gänge, wo Pflanzen auch Wurzeln durchsetzen können und eben wo auch Luft in tiefere Erdschichten gelangen kann. Und das Schöne, wenn wir eben nicht umgraben, wenn es möglich ist, dann sorgen wir dafür, dass die Mikroorganismen und auch Makroorganismen im Boden leben können. Und wenn sie dort im Boden leben, also zum Beispiel ne, Würmer und alle möglichen Bakterien und Pilze, dann sorgen sie dafür, dass der Boden auch durchlüftet wird, weil sie eben ihre Gänge ziehen und weil sie sich da ausbreiten können. Und dann haben wir auch gar nicht mehr so den Bedarf zu sagen, okay, ich muss ihn jetzt auflockern. Bei stark verdichteten Böden ist es ein bisschen was anderes. Dann kann es sein, dass man den einmal gut auflockern muss. Aber langfristig und jedes Jahr würde ich davon doch absehen.
Top-Tipp ist mit notiert. Lass uns zum Abschluss nochmal über Gartentrends sprechen. Die variieren ja immer so ein bisschen. Was ist für euch momentan ein absolutes Must unter den aktuellen Gartentrends? Gibt es eine Richtung, weiß nicht, automatischer Garten oder Pflanzentrends und Permakultur? Was ist es?
Also Permakultur haben wir schon viel zu erzählt. Das ist ja auch was, was wir selber machen. Wovon wir noch nicht so viel erzählt haben, was ich aber auch sehr spannend finde, ist so das Thema Selbstversorgung. Ne? Also jetzt nicht, dass ich komplett von meinem Garten leben kann, sondern dass ich anfange, wieder eine Ernte aus meinem Garten zu ziehen, mir selber mein Gemüse anzubauen, damit das vielleicht auch ein bisschen mehr wertzuschätzen weiß, was ich da esse und eben auch ein bisschen unabhängiger werde. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Trend, der in den letzten Jahren doch immer größer geworden ist. Und den, also wir sind jetzt, wollen uns jetzt nicht komplett selbst versorgen, Nils und ich, aber je mehr man irgendwie selber anbaut, umso mehr Spaß macht es vielleicht auch, damit dann zu kochen.
Klingt super. Hast du auch noch einen?
Ja, also ich finde es erstmal ganz schön, dass man von diesen Schottergärten langsam weggekommen ist, weil das ist gerade für Biodiversität natürlich ganz schrecklich. Und Insektenparadiese, also Biodiversität, man merkt es mehr und mehr. Wir reden auch mit verschiedenen Kleingartenvereinen und Verbänden und die sagen uns auch, ja, das ist bei denen ein größeres Thema. Und dann wird da auch mal dieses verschrobene Kleingartentum so ein bisschen an Seite geschoben und wird gesagt, ja gut, dann wächst es mal ein bisschen wilder, ne, und ein bisschen diverser. Und das finde ich doch ein Trend, der sehr löblich und auch förderlich ist, denn wir haben ja nun mal Insektensterben hier auch in Deutschland. Und wenn wir es dann schaffen können, kleine Insektenparadiese und Rückzugsorte zu schaffen, dann sind wir da genau auf dem richtigen Pfad.
Das klingt auf jeden Fall nachvollziehbar und auch gut. Wenn ihr jetzt mal in die Zukunft schaut, wo wir schon den richtigen Pfad hier gerade angesprochen haben, was wäre eure Traum- oder eure Zukunftsvorstellung für euren eigenen Garten? Habt ihr sowas? Und wenn ihr euch was wünschen könntet, was wäre es dann?
Ja, also wir sind auf jeden Fall dabei, einen Waldgarten anzulegen und umzusetzen. Das ist quasi ein Wald mit Nutzbäumen, wo aber noch viel mehr andere Schichten mit verschiedenen anderen Pflanzen sind. Das Ganze dauert sehr lange, weil Bäume eben lange brauchen, bis sie wachsen. Deshalb auf jeden Fall was für die Zukunft. Aber das, was, wo ich mich richtig drauf freue, was auch, glaube ich, nachher viel Spaß macht, wenn es fertig ist und man durch seinen eigenen Waldgarten gehen kann, indem man verschiedene Früchte erntet und eben auch Bäume hat, die man nutzen kann.
Genau. Für mich wäre es auf jeden Fall ein Teich. Finde ich ein ganz klasse Konzept. Etwas, was man in vielen Gärten nicht hat. Eine Wasserfläche. Da hat man erstmal eine ganz andere Ebene, ein ganz anderes Medium, was man nutzen kann. Man kann zum Beispiel Wasserpflanzen dort anziehen, Fische oder andere Lebewesen dort halten. Und man hat natürlich auch, je nachdem, wie man ihn anlegt, es kann ja auch ein Bewässerungsteich sein. Das heißt, man hat Wasser für die Zeit, wenn es eben nicht so viel Wasser gibt. Insekten können daran sich gütig tun. Ich finde das immer faszinierend, wenn ich gerade an so einem Ufer stehe und immer gucke, was sich da alles so tummelt. Also Teich wäre es auf jeden Fall für mich.
Jetzt habt ihr nochmal zwei richtig große Felder aufgemacht mit einfach nur zwei Wörtern, nämlich einmal Waldgarten und Teich. Aber ich würde sagen, um sich da weiter schlau zu machen, verfolgt man euch am besten in den sozialen Medien beziehungsweise dort, wo man euch findet im Internet. Nils und Franz, ich versuche jetzt nochmal zusammenzufassen, was ihr mir alles gesagt habt beziehungsweise die wichtigsten Sachen zu treffen und ihr sagt dann, ob ich es hinbekommen habe, okay? Also, für mich ist hängen geblieben die großen Tipps. Lasst euren Boden in Ruhe, nicht zu viel umgraben, habe ich mir mit aufgeschrieben. Den Boden bedecken mit Stroh oder Mulch zum Beispiel. Selten Reinkulturen machen, eher auf Mischkulturen gehen. Die Pflanzenkohle nicht vergessen als großer Speicher für Nährstoffe und Wasser ist ein richtig guter Tipp. Und dann aber auch beim Pflanzen ein bisschen divers werden. Also versuchen, Pflanzen zusammenzubringen, die gut zusammenpassen. Erbsen, Linsen, Bohnen habe ich mir aufgeschrieben. Oder diese Obstbaumgilde mit dem Baum in der Mitte und dann allem anderen, was drumherum wächst. Habitate für Nützlinge vielleicht schaffen, auch gerade diese Totholzaufschichtungen, die ja auch toll aussehen können, wenn man es dann so als das betrachtet, was es einfach ist, nämlich einfach ein tolles Hotel für ganz, ganz viele Wesen. Eine Bodenanalyse machen, die muss nicht unbedingt von einem Labor sein. Man kann sich auch einfach die Pflanzen anschauen, die da wachsen, und Mulchen haben wir auf jeden Fall gehört. Und Würmer ansiedeln, worüber ich überhaupt noch nicht nachgedacht habe. Würdet ihr sagen, ich habe es so weit getroffen?
Sehr gut. Hätten wir besser nicht hinbekommen.
Oder war was dabei, was ich vergessen habe, wo ihr sagt, nee, Achtung, das noch.
Nee, also gut, man kann jetzt bei vielen Dingen noch mal tiefer eingehen und die Erbsen, Bohnen und Linsen nicht zusammenpflanzen. Das ist nur ein guter Teil von verschiedenen Mischkulturen. Aber sonst hast du das gut umrissen, ne? Ja.
Cool, dann ich habe noch die Opferpflanze gefunden, die man durchaus mal anpflanzen kann und dann nehmen wir das jetzt so mit und alle, denen das jetzt zu schnell ging, spult einfach nochmal zurück und hört's in Ruhe nach. Nils und Franz, ich danke euch sehr. Ich lasse noch mal ganz kurz liegen als Stichwort Keep it grün, darüber findet man euch, glaube ich, am besten, ist das so?
Richtig, ja.
Gibt's noch was, was ihr loswerden wollt und vielleicht eine Verabredung, die ihr treffen wollt mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
Ja, vielleicht. Also, ne, wenn die Themen, die wir gerade so angeschnitten haben, euch interessieren, wir haben einen Podcast, da gibt's uns zu finden, bei YouTube gibt's uns, wir haben auch eine Website mit verschiedenen Ratgeberartikeln. Einfach mal reingucken, auch wenn ihr spezielle Fragen habt, sind wir da sehr offen, kann man uns gerne kontaktieren. Und dann behandeln wir auch gerne solche Themen so gewissenhaft, wie es eben für uns möglich ist.
Traumhaft. Dann wünsche ich allen, die jetzt Lust bekommen haben, so wie ich, ganz viel Spaß dabei, auch mit Nils und Franz in Kontakt zu treten. Und wenn euch der Podcast auch gut gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung und einen Kommentar, zum Beispiel bei iTunes. Das ist immer wirklich wichtig für uns. Und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder im Traumgarten von dem Podcast von Gardena. Danke euch.